Es ist Sonntag, der 12. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim.
Er ist Wissenschaftsjournalist und Bestsellerautor. Sein Ernährungskompass hat sich mehr als 1 Million Mal verkauft. Sein neues Buch heißt Kompass für die Seele. Es geht darum, was wir alle selbst dafür tun können, damit es uns hinterher besser geht. Herzlich willkommen, Bas Kast.
Ja, vielen Dank, Wolfgang. Schön, da zu sein.
Wir haben uns vor 2,5 Jahren das letzte Mal gesehen. Seitdem ist in deinem Leben einiges passiert. Du bist aus dem Fränkischen nach Berlin umgezogen, deiner Frau erstmal zuliebe, weil...
Die hat eine Professur angeboten bekommen an der TU hier in Berlin und ja, ich folge ja eigentlich meiner Frau mein Leben lang im Grunde schon immer so hinterher. Ne?
Was macht deine Frau beruflich konkret?
Sie ist Forscherin, Biologin, Zellbiologin und sie macht im Labor kleine Organe, Mini-Organe, vor allem kleine Mägen und kleine Därmchen und das macht man inzwischen von jedem Organ kann man das machen.
Und menschlichen Ursprungs?
Die nennen sich Organoide, die sind so einen halben Millimeter groß, die kann man sogar mit einem Mikroskop beobachten. Und sind ein tolles Modell natürlich, um zum Beispiel könnte man theoretisch Medikamente daran austesten, ja, um zum Beispiel zu gucken, greift das den Magenkrebs an, aber nicht den Magen selbst.
Macht man sowas Perspektive, um irgendwann in ganz ferner Zukunft so etwas dann auch tatsächlich zu implantieren?
Ich glaube, das Implantieren, ich meine, ich weiß nicht so viel darüber, das solltest du meine Frau fragen, ne? Aber ja. Ich glaube, das Implantieren, das hat man sich einfacher vorgestellt, als es tatsächlich ist. Ja? Ja. Ich denke, was man vornehmlich macht derzeit, ist auf jeden Fall diese, was man auch schon machen kann, ist diese individuelle Proben. Ne? Man könnte Gewebe von dir nehmen und jetzt wirklich gucken, welches Medikament könnte dir helfen, ohne dass man dir gleich das Medikament mit irgendwelchen Nebenwirkungen gibt.
Also mit anderen Worten, es sind medizinisch und wissenschaftlich gesehen unfassbar viele Dinge heutzutage möglich, die vor 30, 40 Jahren undenkbar gewesen wären. Die Frage geht auch an dich als Wissenschaftsjournalist.
Ja, also und wenn ich jetzt über den Bereich sprechen darf, wo ich mich ein bisschen besser auskenne, es hat sich auch auf diesem Feld der mentalen Gesundheit eine Menge getan, unheimlich viel erforscht worden und ein Ziel bei mir ist es so ein bisschen, diese Forschung zu scannen. Das tue ich den ganzen Tag im Grunde. Die meiste Zeit an einem Tag verbringe ich am Computer und scanne diese wissenschaftlichen Datenbanken. Was gibt es Neues in der Forschung, zum Beispiel auch um die eigene Seele zu stärken?
Ja, das ist dein neuestes Projekt, Kompass für die Seele. Dem vorangegangen war ein Buch, der Ernährungskompass. Und ich glaube, ich habe dir damals schon gesagt, ich hätte viel Geld darauf verwettet, dass dieses Buch ein Ladenhüter wird, weil es zu diesem Zeitpunkt schon 2000 andere Ernährungsberater gegeben hat.
Ja, es gab schon ein paar andere. Ne? Also ich meine, das war ja auch der allgemeine Tenor. Ich meine, meine eigene Lektorin vom Fischer Verlag damals, bei dem ich ja ein paar Bücher gemacht habe und mit dem ich ganz glücklich war, die hat gesagt, ja, sie können das Buch vielleicht schreiben, aber wir können es nicht verkaufen. Und dann musste ich einen neuen Verlag suchen und es wurde dann auch von anderen Verlagen abgelehnt. Ne? Und ich hatte dann Glück, dass es irgendeinen Verlag gibt, der C. Bertelsmann Verlag, der es dann gnädigerweise angenommen hat.
Gnädigerweise angenommen mit dem Ergebnis, dass, ich habe eingangs unseres Gesprächs gesagt, mehr als 1 Million verkaufte Exemplare, möglicherweise ist da noch einiges dazugekommen, plus diverse Übersetzungen, ich weiß gar nicht in wie viele
in 20 Sprachen. Ja, also ich meine, es war natürlich eine totale Überraschung, teilweise auch wirklich überwältigend. Ne?
Mit dem Ergebnis auch, dass man dir ein Etikett aufgebeppt hat, da steht drauf, Bas Kast, der Ernährungspapst.
Genau, was ja in mehrfacher Hinsicht so doof ist, weil erstens einmal ist Ernährung, ich bin ein Journalist, so wie du auch, ne? Und Journalisten mögen gern unterschiedliche Themen und diese erarbeiten und dann vergessen sie auch gern das alte Thema wieder und erschließen sich ein neues Thema. So bin ich auch. Ernährung ist für mich ein Thema von vielen, das mich interessiert.
Wobei du dir auch noch einen ganz anderen Markt hättest erschließen können.
Oh,
ich glaube, die Werbung und die PR ist dann in vielfältiger Art und Weise auf dich zugekommen, um dir was alles anzubieten?
Oh, in diesem Ernährungsbereich, da kannst du ein echtes Business aufbauen, ne? Ja.
Was hättest du alles tun können?
Auch ich meine, es gibt natürlich Firmen, die sich interessieren und so weiter, ne? Und Beratung und so und so fort. Also Supplement-Industrie und so weiter. Aber vielleicht nochmal ganz kurz dieses Wort Papst, das ist das Zweite, was mich stört an diesem Label, ne? Ernährungspapst. Ja. Weil ich meine, in meinem Buch geht es ja nicht darum, dass ich eine Autorität bin, der man glauben soll. Es geht genau in die verkehrte Richtung. Es ist genau das, was ich nicht im Sinne habe. Ich möchte Daten offenlegen, so offenlegen, dass der Leser ermächtigt wird, selber Entscheidungen zu treffen.
Wobei, wenn ich das sagen darf, es ja eine unfassbare Fleißarbeit erstmal war. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte oder Tausende Ernährungsstudien du zum damaligen Zeitpunkt dir erarbeitet hast, sie miteinander verglichen hast, dann schließlich gewichtet hast, um das Ganze dann komprimiert in ein Buch reinzupacken.
Ja, also so wie du es schilderst, es waren tausende von Studien, so wie du es schilderst, klingt es nach einer Menge Arbeit, aber es ist das, was ich mag, ne? Es ist das, was ich liebe. Das ist das, was ich freiwillig tue, ohne dass man mich bezahlt.
Wobei, um das auch nochmal zu sagen, ich weiß, du hast die Geschichte schon sehr oft erzählt, es gab sozusagen einen biografischen Hintergrund bei dir, weshalb du in dieses Thema so intensiv eingestiegen bist. Du warst beim Joggen und hast plötzlich gemerkt, dass mit dir und deinem Körper irgendwas nicht stimmt.
Nee, also ich hatte so regelrechtes Herzstolpern. Immer so beim Anjoggen, dass meine Frau eben sagte, was, du musst ein bisschen ruhiger machen, du bist ja auch nicht, bist nicht mehr der Jüngste, du musst ein bisschen aufwärmen, Warming-up machen. Das habe ich gemacht und das hat nichts wirklich geändert. Bis es wirklich zu dem Punkt kam, wo ich losgejoggt bin und ich weiß nicht, nach einem Kilometer oder so, ich so plötzlich einen, nicht Herzstillstand, ja, aber so einen Stich in die Brust bekommen habe, was ich wirklich als sehr bedrohlich empfunden habe. So bedrohlich, dass ich mich nicht getraut habe, weiter zu joggen.
Wie ging das wieder weg?
Nein, das ging erstmal gar nicht weg, sondern und ich bin auch nicht auf den Zusammenhang gekommen, du musst mal deine Ernährung umstellen. Das war einfach da und ich habe irgendwie mich damit arrangiert und gemerkt, oh, das kommt dann, das ist auch wiederholt dann zurückgekommen. Und hat mir natürlich Sorgen bereitet. Und dann war es eher so der Zufall, dass meine Schwester eine Ernährungsumstellung gemacht hat. Und wir sind mal zusammen joggen gegangen und sie ist mir regelrecht davon gejoggt. Und eigentlich bin ich der fleißigere Jogger. Und da habe ich mir gedacht, so, vielleicht probierst du auch mal so eine Ernährungsumstellung aus.
Dann hast du dir sehr genau angeguckt, wie die Ernährungsumstellung bei deiner Schwester ausgesehen hat. Was hat die im Wesentlichen plötzlich verändert?
Sie hatte so eine starke Low-Carb-Ernährung sich rausgesucht und fand sie ganz toll. Und also wenig Kohlenhydrate, wenig Kartoffeln, wenig Reis, wenig Brot und dafür mehr so Gemüse, Obst, mehr Fette, Olivenöl und Avocados, Nüsse und so weiter, ne? Und sie hat sehr stark abgespeckt und war sehr sportlich. Sie hat sich auch vorbereitet auf irgendeinen Lauf. Und ich war sehr beeindruckt. Ich habe das dann ausprobiert, so auf meine Art und gemerkt, erstmal gar nicht mit dem Herzen, da hat sich erstmal gar nichts getan. Aber ich gemerkt, dass ich plötzlich keine Kopfschmerzen mehr hatte, die ich wirklich so, sicher so einmal die Woche oder so. Also ich bin immer mit Aspirin verreist und so. Mhm. Ich habe keinen Aspirin mehr heutzutage zu Hause. Das war das Erste, das verschwand. Ja. Und dann nach und nach habe ich gemerkt, dass es auch meinem Herzen besser geht. Also das war ein Prozess über Wochen, wenn nicht sogar Monate.
Mhm. Wenn du deine Schwester ansprichst, du selbst, deine Schwester dann vermute ich jedenfalls auch, ihr seid eine deutsch-holländische Koproduktion.
Genau.
Vater Holländer?
Nein, mein Vater ist der
Deutscher.
Entschuldigung,
Vater Deutscher, also, Mutter Holländerin.
Ja.
Wie sind die zusammengekommen?
Die haben sich am Gardasee getroffen, als sie sehr jung waren. Und meine Mutter sah dann so einen Mann da sitzen und war vollkommen beeindruckt, weil der Mann ein dickes Buch las.
Aha.
Also das war mein Vater, den ich eigentlich auch immer lesend erlebt habe, als Kind auch.
Aha. War dann auch ein Vorbild für dich, was deinen weiteren Weg angeht, was das Lesen angeht?
Ja. Ja, schon. Also dieses Lesen, die Leidenschaft, die Liebe zu Büchern, dieses Medium Buch, das was Besonderes ist, Das habe ich entweder genetisch von ihm oder das habe ich abgeguckt.
Du hast Psychologie studiert und Biologie, eine Kombination, die für dich irgendwie zwangsläufig kam, nach all den Büchern, die du vorab schon gelesen hast, oder wie war das?
Ich hatte ein großes Interesse für Psychologie so entwickelt mit 16, 17 und war dann zu dem Zeitpunkt auch auf einem zufällig auf einem KI-Festival, Künstliche Intelligenz, damals schon.
Oh ja, okay.
Und war begeistert von einem MIT-Forscher, bei dem ich später ein Seminar gemacht habe, dann Marvin Minsky, der inzwischen verstorben ist, so ein KI-Freak, der über das Gehirn sprach.
Ja.
Und ich fand das so unheimlich faszinierend, das Gehirn, dass ich dachte, und das war ganz kurz vor der Entscheidung eines Studiums, dass ich gewechselt bin von, ich hatte so Philosophie im Kopf oder irgendwie mehr Psychologie, dass ich dann wirklich dachte, ich möchte schwerpunktmäßig Neurowissenschaften studieren. Und das war halt die Psychologie in Konstanz am Bodensee. Ja. Die war sehr neurowissenschaftlich ausgelegt. Es gab sehr wenig Psychotherapie, sehr wenig Freud und so weiter. Es war sehr, sehr naturwissenschaftlich angelegt.
Was dir eigentlich zugute kam.
Genau, aber ich hatte dieses Interesse schon, aber das wurde dann schon auch noch sehr stark da gefördert und gepusht.
War damals schon abzusehen, welch fulminanten Weg diese KI, diese künstliche Intelligenz gehen wird?
Mir fällt jetzt ein, ich habe damals einen Roman geschrieben mit meinen stümperhaften Schreibversuchen natürlich. Und da war die Hauptfigur ein KI, ein leicht verrückter, exzentrischer KI-Professor. Damals hat sich kein Schwein für das Thema interessiert. Das war alles Science Fiction. Und jetzt haben wir ChatGPT. Ne?
Und heute gibt es Leute, die sagen, also wenn eine Nation, ein Land nicht bei der KI mithält, dann gerät es hoffnungslos ins Hintertreffen.
Du, vor ein paar Jahren waren noch, die meisten hätten gesagt, naja, komm, also es ist ein bisschen Zukunftsmusik. Mhm. Und plötzlich ist es da, ne? Plötzlich jetzt hast du das Gefühl, hier verändert sich was.
Dein Weg dann in den Wissenschaftsjournalismus, wie hat der funktioniert?
Ich habe so Experimente im Labor gemacht und hatte so das Gefühl, dieser schmutzige, zwischen Anführungsstrichen, Alltag der empirischen Wissenschaften, der sehr langwierig ist und wir mussten im Praktikum so in Kakerlaken rumstochen und deren Nervenzellen die Aktivität ableiten. Aha. Ich merkte, das ist nicht so mein Ding, obwohl mein Interesse für Wissenschaft in theoretischer Hinsicht sehr hoch ist. Und da habe ich nach einem Weg gesucht und mir sagten damals schon externe Leute, ich war damals in so einer Stiftung, die mich gefördert hat und da gab es auch so Mentoren. Und da war ein Mentor dabei, der sagte, willst du nicht in den Wissenschaftsjournalismus gehen? Und da wurde es mir erst klar, hey, ja, das wäre vielleicht was für mich. Und wie
bist du reingekommen?
Also über als freier Autor, so Artikel schreiben, Artikel anbieten.
War es mühsam?
Es war sehr mühsam. Ich erinnere mich noch an einen sehr schönen Moment. Da hatte ich einen Preis gewonnen als Student. Und in der Jury dieses Preises saß der super für mich große Koryphäe auf dem Gebiet des Wissenschaftsjournalismus, Gero von Randow, damals.
Okay.
Und jetzt wieder bei der Zeit seit langem. Und ich kam mit ihm ins Gespräch und er rauchte eine Zigarre und bot mir eine Zigarre an. Damals war das so. Durfte man das noch. Ja. Und rauchend standen wir dort und dann sagte er, schreiben Sie doch mal was für die Zeit.
Mhm.
Und ich war vollkommen verblüfft. Also ich wusste nicht, dass man als, ich glaube damals 23-Jähriger oder so, 22-Jähriger, einfach sowas für die Zeit schreiben kann.
Hast du dann gemacht?
Das habe ich dann gemacht. Ich habe es ihm geschickt. Und er schrieb mir dann zurück, okay, das ist vielleicht nicht geeignet für die Zeit, aber Sie haben Talent.
Aha.
Und dann ein paar Wochen später war ich im Labor eines Hirnforschers und habe eine Reportage geschrieben und die erschien tatsächlich in der Zeit.
Du hast dann für Geo gearbeitet, für Nature gearbeitet, für die Zeit geschrieben und bist dann für eine relativ lange Zeit zum Tagesspiegel nach Berlin gegangen?
Richtig, genau. Ich wollte unheimlich gerne nach Berlin. Das war eigentlich so der Grund, weshalb ich mich beworben habe beim Tagesspiegel. Und Giovanni Di Lorenzo, der damals da war, hat mich dann eingestellt. Und
der war Chefredakteur damals?
Ja, der war Chefredakteur. Ja, ich habe mich enorm wohlgefühlt damals. Es fing ja an mit einem Volontariat. Ne? Und da hast du eine gewisse Narrenfreiheit. Ne? Und du lernst unheimlich viel, einfach dadurch, dass du in das Wasser geworfen wirst.
Was hast du gelernt?
Schreiben. Ich hatte schon eine Leidenschaft fürs Schreiben. Ich habe ja, wie gesagt, also schon Romane.
Die Bücher von deinem Vater, der Roman, der da genau, früh fertiggestellt
die,
wurde.
Die Romane, die zum Glück niemand außer mir gelesen hat und ein paar Lektoren, die es abgelehnt haben. Aber da habe ich richtig so Schreiben und auch so dieses wissenschaftliche Handwerk. Ne?
Du warst dann 10 Jahre beim Tagesspiegel, letztlich dann also auch ungefähr. Als festangestellter Autor und Redakteur und hast dann irgendwann gesagt, ich arbeite wieder frei. Warum?
Na, das hier, da sind wir wieder bei meiner Frau. Die war damals auf dem Weg zur Professur sozusagen. Aha. Und dann durchläuft man ja, also dann, da muss man im Grunde mal in ein ausländisches Labor gehen.
Ja.
Und als Kompromiss so ein bisschen, um mir entgegen zu kommen, hatte sie sich ein holländisches Labor rausgesucht, wo man eben diese kleinen Organe erstmals wirklich, der Mann dort in Utrecht hat diese Technik entwickelt. Hans Clavers, so ein großes Genie und ihr Mentor auch für lange Zeit. Und
bist du dann als Freier mitgegangen, weil Homeoffice zum damaligen Zeitpunkt gab es noch nicht, deshalb ging das halt nicht.
Ich habe dann sozusagen in den sauren Apfel gebissen, wenn man so will, und gekündigt, aber das war jetzt auch nicht nur meiner Frau zuliebe, sondern es war auch so in dem Bewusstsein, eigentlich bin ich lieber Buchautor. Eigentlich mag ich lieber diese lange Strecke. Aber es ist halt, du musst es halt auch so ein bisschen trauen. Du hast halt erstmal kein Geld. Du sitzt alleine da in deinem Zimmerchen und musst jetzt delivern. Du musst jetzt also was produzieren.
Von heute aus betrachtet liest sich das alles sehr, sehr harmonisch und fließend. Der große Erfolg mit dem Ernährungskompass, ein paar Bücher davor, jetzt das Nachfolgebuch. Aber ich glaube, wie du es gerade geschildert hast, wenn dann plötzlich die Tür zugeht und du weißt, es gibt den einen Verlag, der mir auch möglicherweise einen Vorschuss zahlt, die erwarten aber, dass da Vernünftiges abgeliefert wird. Das ist schon eine sehr existenzielle Situation, oder?
Oh ja, also ich bin auch sehr offen darüber, weil ich glaube, dass es auch für junge Leute ermutigend ist, dass ich in den ersten Jahren, ich meine, ich habe Manuskript nach Manuskript geschickt und nur Ablehnungen bekommen, Exposés geschrieben, noch und nöcher, alles Ablehnungen. Also irgendwann hat ja, wie gesagt, sogar im späteren Stadium hat ja meine Lektorin, mit der ich 4 Bücher gemacht habe, noch gesagt, hey, das können wir nicht verkaufen.
Weshalb vergessen du dann Sie's. Von Fischer zu Bertelsmann auch gegangen bist. Ne?
Das war sehr unangenehm für mich. Ja. Im Nachhinein nicht mehr natürlich, aber in dem Moment sehr unangenehm.
Vor inzwischen fast 20 Jahren, 2004, ist erschienen von dir Die Liebe und wie sich Leidenschaft erklärt. War das im Rückblick der Durchbruch für dich?
Das weiß ich nicht. Also das war ein Bestseller, genau. Das hat sich ein bisschen mehr als 100.000 Mal oder so verkauft.
Sehr guter Titel. Die Liebe und wie sich Leidenschaft erklärt.
Ja, es hat mich einfach interessiert. Ich hatte damals für die Zeitung Kolumnen geschrieben. Dann hat mich eine Agentin kontaktiert und gefragt, willst du darüber nicht ein Buch machen, mehr oder weniger?
Ja.
Oder hast du nicht ein Buch für mich im Petto mit irgendeinem Thema? Glaube ich, sowas.
Wenn ich mich als Leser richtig zurückerinnere, der absolute Erkenntniswert für mich war der, dass wenn Menschen sich in jemand anderen verlieben, das Gehirn großflächig lahmgelegt wird. Das heißt, man ist eigentlich nicht mehr Herr oder vielleicht
man
auch Frau
seiner
Sinne. Man verliert den Verstand.
Ja,
habe ich das korrekt zusammengefasst?
Ja, genau. Ungefähr. Wir sind da schon fast bei dem Psychedeliker. Aber weißt du, ich meine, mein Blick jetzt auf dieses Buch, das ist wie alt ist das? 20 Jahre?
Fast 20 Jahre alt.
Ja, ich bin jetzt 20 Jahre verheiratet. Da sieht man diese Dinge so ein bisschen anders. Ja, also.
Wie viel von dem, was du damals erforscht hast, gelesen hast, geschrieben hast, ist eigentlich in deinem Langzeitgedächtnis abgespeichert?
So konkret denke ich, von den Studien vergesse ich natürlich auch viel, aber ich denke, so Faustregeln, glaube ich, sickern schon so ins Unbewusste über.
Und zum Beispiel?
Ja, so Sachen wie Aufmerksamkeit, so diese Sachen, dass man kann auch mal streiten, wenn dagegen 5 positive Sachen sind. Das ist diese 5-zu-1-Regel, ich weiß gar nicht, ob die genauso stimmt, aber sozusagen, dass das von der Gewichtung her so stimmen muss und so weiter. Aber das meiste im Alltag vergesse ich so, weil es kommt letztlich bei so einer langjährigen Liebe auf so viele Sachen an, die jenseits dessen liegen, was in der Wissenschaft messbar ist. Das habe ich schon auch erfahren.
Musik. Dann hast du 2, 3, 4 Jahre später ein Buch gemacht mit dem etwas schrägen Titel »Wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft«. Mhm. War das deine Idee?
Nee, das war eine Idee vom Verlag, um nicht nochmal so ein Buch zu machen mit dem, nach dem ein bisschen abgedroschenen Motto »Die Macht der Intuition«. Ja, aber ja. Das Thema dieses Buchs ist die Kraft der Intuition. Wie Intuition, intuitive Entscheidungen, wie das funktioniert im Gehirn und wie die manchmal durchaus vernünftig sein können.
Zum Beispiel?
Na, zum Beispiel, was damals, das wurde teils auch wieder so ein bisschen relativiert durch neue Forschung. Man hat aber damals schon so Hinweise darauf gefunden, dass gerade so komplexe Entscheidungen oft sehr gut aus dem Bauch heraus entschieden werden sollen. Also Freud sagte, hat das auf den Punkt gebracht, er sagte so, bei oberflächlichen Entscheidungen frage ich meinen Verstand, bei den Dingen, wo es wirklich wichtig ist, ja, zum Beispiel, welchen Beruf ergreife ich? Ja. Ich glaube, diese Empfehlung würden wir vielleicht heute immer noch geben. Da musst du auf den Bauch hören. Und warum? Weil sozusagen der Bauch ist eine Art von Synonym oder ein Bild für das Unbewusste, das teilweise viel mehr Informationen verarbeiten kann als diese dünne bewusste Schicht, ja, die nur wenige Informationen verarbeiten kann, sich an wenige Informationen klammert und unter Umständen nicht so das große Ganze sieht.
Also ich habe gerade angefangen zu überlegen, welche Bauchentscheidungen ich getroffen habe in meinem Leben und welche davon richtig oder möglicherweise auch falsch waren. Und ich würde jetzt einfach ungeschützt sagen, die wenigen wirklich wichtigen Bauchentscheidungen, die ich getroffen habe, aus dem Bauch raus, logischerweise, die waren alle richtig. Mit anderen Worten, dieses auf sich selbst zu hören und sich auf sich selbst einlassen, bedeutet, dass da was zurückkommt, was da zurückgespiegelt wird.
Ja, ich würde dem zustimmen. Es ist auch meine Erfahrung. Es ist ein bisschen auch eine falsche, wenn man so will, Dichotomie. Nicht Verstand und Bauch schließen sich nicht aus. Aber ich denke, die Stoßrichtung des Buches ist so, es gibt viele Situationen, wo du ein bisschen mehr auf dieses Bauchgefühl hören könntest und dem vertrauen könntest. Ja. Was nicht ausschließt, dass du diese Entscheidung auch nochmal mit dem Verstand checkst, ja, ob das halbwegs vernünftig ist, was du da tust.
Aber dieses, was der Bauch zurückspiegelt oder der Bauch oder der Körper dir signalisiert, jetzt sind wir wieder bei deinem Spezialthema der Ernährung, das gilt ja dafür auch. Also du kommst, weiß ich, von einer 3-Stunden-Wanderung und hast irgendwie das Bedürfnis, was Herzhaftes zu essen. Mhm. Das ist ja etwas, was dein Körper quasi einfordert, weil es ihm offenkundig, wenn er es bekommt, gut tut.
Teilweise ja, teilweise ist natürlich unsere Ernährungslandschaft so künstlich geworden. Das ganze Industriefood, das wir haben, das ja auch künstlich so gemacht wurde, dass es uns austrickst, ne? Und besonders salzig ist, besonders zuckrig und süß ist. Und das ist schon sehr täuschend. Und das spielt ja wirklich auf diese archaischen Bedürfnisse, die wir haben, ne? Wenn Salz selten war in unserer Evolutionsgeschichte, dann denkt die Industrie, okay, dann geben wir das mal schön unseren Chips hinzu, ne?
Und steckt ein richtiges Kalkül dahinter. Ja, ja. Das wird auch vorher, wird richtig getestet.
Oh ja. Ja? Natürlich. Die testen das so aus, dass du möglichst viel isst und so weiter, ne? Natürlich. Aha. Ja, klar. Ja. Und da können wir uns dann leider eben nicht mehr so auf diese Intuition verlassen, ne? Weil die Umgebung, in der sich unsere Intuition entwickelt hat, so eine andere geworden ist. Ja. Ja, deshalb geht sie dann in die Irre.
Diese Ernährungsgeschichten sind ja ein Thema, das über viele Jahre in Deutschland, möglicherweise in vielen anderen Ländern auch, einfach Hochkonjunktur hat, weil jeden betrifft es. In Zeiten auch wachsenden Wohlstands hat jeder auch mehr möglicherweise Geld zur Verfügung, um sich entsprechend gut und richtig zu ernähren. Würdest du so generalstabsmäßig von oben betrachtet sagen, die Ernährung in Deutschland beispielsweise hat sich in den letzten Jahren signifikant verbessert?
Nein, Leute, ich denke tendenziell stimmt es schon. Die Leute kümmern sich schon mehr, fragen mehr nach, interessieren sich mehr für ihre Gesundheit, interessieren sich auch mehr dafür, sozusagen, wie kann ich auch im Alter noch einigermaßen fit bleiben. Ja. Und wir werden immer älter, dass das Leben lebenswert bleibt. Ich finde das total legitime und wichtige Fragen. Und ja, ich glaube, man kann so ein bisschen erkennen, dass Menschen ein bisschen wegkommen von zumindest sehr extrem hohem Fleischkonsum. Ja. Das Bewusstsein bei mir selber übrigens auch, was Alkoholkonsum betrifft, und die Gefährlichkeit ist erhöht. Also ich habe jetzt, bei mir ist es so weit gegangen, es ist ein sehr wichtiges Thema überhaupt, schön, dass wir zufällig drauf kommen, dass ich viel, viel kritischer jetzt auf das Thema Alkohol gucke, weil die Daten immer kritischer werden.
Inwiefern guckst du kritischer drauf?
Ja, ich habe im Ernährungskompass schon noch ein bisschen Kavalier, so, ja, man kann schon 1-2 Drinks so am Tag nehmen, es ist sogar gesund. Und es gibt immer noch, muss man sagen, hunderte von epidemiologischen Studien, die dafür sprechen. Es sind neue Studien in den letzten Jahren hinzugekommen, die sehr viel kritischer sind. Das geht so weit, dass Kanada in diesem Jahr die offizielle Empfehlung drastisch runtergeschraubt hat. Ja. Also auch die offiziellen Empfehlungen nun nebenbei sind auch so Kavalier. Ne? Du kannst 1-2 Drinks am Tag sind okay. Ne? 1 für eine Frau, 2 für Männer. Ne? Und aber Kanada hat jetzt gesagt, nein, 1-2 Drinks sind okay pro Woche.
Okay.
Pro Woche.
Aha.
Halbwegs okay. Noch besser ist, du trinkst gar nicht.
Und der Rest ist dann Wasser, Tee, Kaffee?
Genau.
Ah.
Ja, und das ist natürlich eine Änderung, die so drastisch ist. Ich habe mir diese Forschung deswegen auch nochmal, auch wegen Kanada, was ein bisschen sehr streng ist, nochmal angeguckt und jetzt eine Revision auch geschrieben für den Ernährungskompass. Diesen Teil wirklich umgeschrieben.
Was ist mit Fleisch? Kann man es ganz klar und eindeutig sagen, Fleischkonsum ist schlecht oder muss man das auch ein bisschen relativ sehen in Maßen und nicht jeden Tag kann das doch auch sinnvoll sein?
Oh ja, nee, ich glaube, da kann man sehr differenziert auch reden. Ich denke, das Einzige, wo man sagen kann, schlecht, zumindest ja auch schon in kleinen Mengen nicht besonders günstig, sind diese verarbeiteten Fleischprodukte. Also wir sprechen teilweise die Sachen, die auch wirklich lecker sind, ne? Wurst, Salami, Hot Dogs, solche Sachen.
Isst du sowas noch?
Nee.
Gar nicht mehr?
Überhaupt nicht. Ich habe vielleicht mal eine Weißwurst gegessen, vor ein paar Monaten oder so. Ist ja auch verdammt lecker, ne? Ich bin ja auch in München zur Schule gegangen. Aber nee, eigentlich überhaupt nicht. Dann als nächste Stufe kann man sagen, das ist schon fast in den neutralen Bereich, das ist weder gesund, noch ist es besonders schädlich, ist so das unverarbeitete rote Fleisch, Rindfleisch, Schweinefleisch. Ja. Davon würde ich jetzt nicht so viel essen, das kann man in der Woche mal genießen, lieber noch ein bisschen weniger. Und dann gibt es Fleischsorten, die in moderaten Mengen, so 1-3 Mal die Woche, teilweise sogar ein bisschen sozusagen nicht super gesund sind, aber schon fast empfehlenswert sind.
Zum Beispiel?
Na, das ist eben weißes Fleisch, nur Geflügel.
Also Hühnchen. Was ist mit Fisch?
Ja, Fisch ist auf jeden Fall klar empfehlenswert.
Alle Formen von Fisch? Filetiert?
Nicht unbedingt. Also es gibt so Fische, die mit Schwermetallen und anderen Giften belastet sind, also insbesondere Pangasius. Thunfisch muss man ein bisschen aufpassen, weil das ein großer Jäger ist. Und der jagt also die kleineren Fische und kriegt dann am meisten Gifte und Schwermetalle ab. Ne? Und insbesondere Schwangere sollten damit aufpassen und Kinder. Ne? Also nicht, dass man die ganze Zeit Sushi mit Thunfisch isst. Aber zum Beispiel Lachs ist sehr gesund mit vielen Omega-3-Fettsäuren, Hering, Makrele, Forelle esse ich öfters, ist sehr gesund. Also Fisch generell sehr empfehlenswert, wenn es nicht, dann auch wieder Fischstäbchen, ne, wo die Industrie wieder herkommt und Hand anlegt.
Gemüse immer gut und auch unter dem Aspekt, dass man nicht zunehmen möchte, in jedem Fall empfehlenswert?
Ja, also gut, also natürlich, wenn man nur Gemüse isst, läuft man ein bisschen Gefahr, dass man hungrig bleibt. Da hilft es dann so mir, so Sachen zu essen wie Hülsenfrüchte, also Linsen, insbesondere Bohnen, Linsen, die einen sehr hohen Proteingehalt haben, sehr hohen Ballaststoffgehalt. Linsen sind so ein bisschen so eine Art von Fleischersatz, wenn man so will. Die machen richtig satt. Ne? Ich habe gestern eine Linsensuppe gegessen.
Gut?
Ja, sehr gut.
Selbstgemacht?
Eine selbstgemachte, die auch in meinem Kochbuch ist, nebenbei gesagt.
Kochbuch war sozusagen die Zweitverwertung vom Ernährungskompass?
Ja, so ein bisschen. Also wir fanden es natürlich schön, dass dann auch der Verlag kam auf mich zu, das dann in konkrete Tipps zu übersetzen.
Und selbst kochen, das als Überschrift immer besser als Fastfood.
Ich denke, das ist schon wirklich eine gute Faustregel. Ja. Also ich denke, wenn so 80% unserer Ernährungsprobleme wären gelöst, wenn wir einfach selbst kochen würden.
Ja. Ist wenig Essen oder weniger Essen in jedem Fall lebensverlängernd?
Das ist eine Sache, die in der Wissenschaft durchaus kontrovers diskutiert wird. Es gibt in den Grundlagenstudien, also angefangen von Hefepilzen über Würmern, Spinnen bis hin zu Rhesusaffen, gibt es da sehr positive Befunde, die darauf hindeuten. Ja? Ja. Und beim Menschen ist das nicht bewiesen. Es gibt so eine Gruppe von Menschen, die sich das antut, die also bewusst 20% weniger Kalorien als üblich ist, die nennen sich Crohn's, ja, also Calorie Restriction with Optimal Nutrition. Das muss ganz gut ausklabustert sein, damit du auch all deine Vitamine und Nährstoffe bekommst, wenn du so viel weniger isst. Ja. Und erwecken generell einen sehr gesunden Eindruck. Die sind natürlich total abgemagert, ne, wenn du die siehst. Die sehen sehr gesund aus, das muss man sagen. Und auch so wenn generell so von den Blutwerten, wie man sie kennt, sofern das studiert ist, sieht es sehr positiv aus. Aber es gibt auch eine Kehrseite, insbesondere im Alter. Wisst ihr, also, gibt es ein Phänomen, wie das nennt man Sarkopenie. Das ist der altersbedingte Verlust von Muskelmasse.
Ja.
Und es ist ganz wichtig natürlich, dass du so eine gewisse Muskelmasse behältst, auch um Gebrechlichkeit vorzubeugen. Und da sagen viele Leute, naja, also zumindest viel Protein könnte gerade so, wenn man etwas älter wird, sehr günstig sein. Und dann ist es eventuell nicht mehr so positiv, weniger zu essen. Obwohl selbst das wiederum umstritten ist, weil nicht ganz klar ist, könnte nicht vielleicht irgendeine Form von Fasten auch gut sein als Schutz gegen Sarkopenie. Also es geht wirklich 100 Mal hin und her, niemand weiß es genau.
Jetzt also dein neues Buch, Kompass für die Seele. Ausgangspunkt wie beim Ernährungskompass, wieder so eine persönliche Geschichte. Du schilderst es dann auch im Vorwort, also du bist nach diesem großen auch finanziellen Erfolg des Ernährungskompass eigentlich ganz unvorbereitet in ein schwarzes Loch gefallen. War es so?
Ja, naja, zunächst war es erstmal Euphorie, ne? Ich war erstmal happy und das war eine tolle Zeit. Und dann so nach und nach merkte ich ein Gefühl von Enttäuschung, ein Gefühl, die Euphorie wich und die verschwand, ein Gefühl von Lustlosigkeit, keine Lust mehr E-Mails zu beantworten. Und dann auch so eine traurige Stimmung, die jetzt an sich mir nicht so unbekannt vorkam. So seit ich 17 bin, auch immer mal wieder so Stimmungsschwankungen gehabt. Ne? Ja. Aber in diesem Fall war sie besonders ironisch, weil ich war in einer Lebenssituation mit der Frau meines Lebens, die tolle Beziehung immer noch.
Drei Kinder,
wo alles fantastisch ist und toll ist. Und dann noch dieser berufliche Erfolg. Da war es natürlich, irgendwann habe ich mir diese Frage gestellt, wie kann es sein, dass ich überhaupt so traurig noch bin oder gerade jetzt.
Hast du dann versucht, die Frage dir selbst zu beantworten oder hast du professionelle Hilfe in Anspruch genommen?
Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich in einer schweren Depression oder sowas stecke. Es war so ein Gefühl von häufig so traurig und Lustlosigkeit und so irgendwie, da fehlt was zum wirklich glücklich sein. Und ich habe einfach so intuitiv angefangen, mich so mit spirituellen Welten zu beschäftigen. Also es fing so ein bisschen an mit Meditation. Aha. Weil ich so gefragt habe, da muss doch noch was sein, da fehlt mir was.
Das war also sozusagen der Ausgangspunkt für die Beschäftigung damit, was jeder von uns, du in erster Linie für dich selbst, aber jeder von uns dann schlussendlich tun kann, damit es ihm in der Summe besser geht?
Obwohl ich zu dem Zeitpunkt darüber gar nicht nachgedacht habe. Ich habe ja mal einen kleinen Roman geschrieben und so. Das ging schon in diese Richtung, von der Thematik auch. Und ich dachte, vielleicht fehlt mir das. Ne? Vielleicht fehlt mir der Roman, den ich immer schon schreiben wollte. Das hat aber nichts geändert. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ich muss dem systematisch auf den Grund gehen.
Was hast du alles ausprobiert?
Und dann habe ich
Meditation, autogenes Training?
Nicht wirklich, aber das hat natürlich
Yoga? Eine gewisse
ja, als Teil der Meditation, genau, kommt das auch in dem Grundkurs. Ich habe ja einen Intensivkurs dann auch gemacht über 8 Wochen, wo Yoga ein Teil ist, der auch sehr empfehlenswert ist. Der nennt sich MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, gibt es in jeder Großstadt. Und ja, das war sehr hilfreich. Oh ja, aber hilfreicher ist nicht sozusagen ein einzelner Kurs. Ich habe auch Apps gedownloadet. Ich meditiere nach wie vor mit einer App, die ich toll finde. Es geht mir so um diese tägliche Beschäftigung damit.
Was hat dich noch weitergebracht?
Ganz viele Sachen. Also ich habe ja dann wirklich geguckt, was weiß man so in der Forschung, was wird in der Forschung diskutiert. Und da, ich meine, lag es natürlich nahe, auch mal bei der Ernährung nachzugucken. Ne? Ja. und fand es schon also sehr beeindruckend, dass es regelrecht Experimente gibt, wo man Leute mit einer handfesten klinischen Depression mehr oder weniger auf eine Mittelmeerkostdiät, Mittelmeerkost gesetzt hat, also ihre Ernährungsweise verändert hat. Und nach 3 Monaten war knapp ein Drittel mehr oder weniger geheilt von der Depression.
Also mediterrane Kost wirkt antidepressiv?
Ja. Nachweisbar
das ist sicher,
im Experiment.
Gesichert.
Das ist von diesem Experiment her ein Drittel der Patienten. Ein Drittel, nicht alle.
Okay.
Aber auch Medikamente, Antidepressiva, herkömmliche, können nicht allen Patienten helfen. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Strategie nicht bei allen hilft.
Führt es dann auch dazu, dass beispielsweise Olivenöl wirkt wie, keine Ahnung, Ibuprofen oder Paracetamol?
Ja, also zu dem Thema gibt es ein paar interessante Sachen, weil wenn man mal weiß, dass Olivenöl entzündungshemmend wirkt, und das gibt es eine Geschichte, auch eine Entdeckungsgeschichte, auch von einem Forscher, dem einmal aufgefallen ist, dass wenn man flüssiges Ibuprofen schluckt, dann wirkt das bitter im Hals.
Ja.
Man muss so husten. Und ähnlich merkt er, ist das auch bei seinem Olivenöl. Und dachte, kann das einen ähnlichen Wirkstoff haben? Kann das eine ähnliche Wirkung im Körper haben? Und siehe da, er ist dem nachgegangen. Es war dann eine Nature-Publikation, die gezeigt hat, also in der Tat in sehr verdünntem Maße wirkt eine Substanz in Olivenöl wie Ibuprofen. Entzündungshemmend.
Was ansonsten macht die Seele oder die Psyche, wobei ich gar nicht genau weiß, ist das eigentlich eindeutig definierbar, inklusive der Lokalität, wo die Psyche also, und die Seele denn eigentlich im Körper leben und wohnen?
Wer weiß schon so genau, was die Seele ist. Ne? Also ich meine, für mich ist das so der fast ein Synonym für Psyche, aber so ein bisschen umfassender, tiefer, ne? Noch mehr. Ja. Die gesamten Gefühle, der Kern deines Ich, deine Identität, all das, was du im Kern so bist. Ja. Das ist für mich die Seele.
Ja. Ich bin ein Laie, du bist der Fachmann. Ich kann dir nur von mir ausgehend sagen, wenn ich laufe, wenn ich mich bewege, geht's mir hinterher besser.
Oh ja.
Wird es durch die Studien, die 3500 Studien, die es vermutlich dazu gibt, gestützt?
Oh ja. Oh, ja, ganz klar. Also, und das ist auch so ein Phänomen. Das sieht man, man kann also depressive Patienten, wenn man denen ein Bewegungsprogramm macht, Sport, mehrmals die Woche, dann wirkt das ungefähr, je nach Studie, ungefähr so stark antidepressiv wie herkömmliche Medikamente, nur ohne deren Nebenwirkungen.
Okay.
Also interessanterweise. Und bemerkenswerterweise stellt sich dieser Effekt eben auch bei Leuten ein, wie bei dir, die nicht depressiv sind.
Ja.
Was schon mal auch zeigt, dass wir so eine Art von, oft wird gesagt, eine Depression ist was vollkommen anderes als eine schlechte Stimmung. Aber vermutlich liegt das alles auf einem Kontinuum. Ne?
Wenn ich in die Sauna gehe oder ins Dampfbad, geht es mir auch hinterher immer besser.
Ja.
Wird das auch
mir
durch
auch
die Studien? Gut.
Ja.
Also wir beide plus die Studien bestätigen das?
Oh ja, es gibt gerade so aus Finnland gibt es natürlich unheimlich viele Saunastudien, über Jahre hinweg teilweise. Und man sieht, dass das Sterblichkeitsrisiko von Saunagängern, besonders so häufigen Saunagängern, also Leute, die 5-6 Mal die Woche in die Sauna gehen, im Vergleich zu Leuten, die nur einmal in die Sauna gehen, Sterblichkeitsrisiko deutlich gesenkt.
Tatsächlich.
Demenz, Alzheimer-Risiko deutlich gesenkt. Das sind epidemiologische Studien, also keine Experimente. Man hat aber auch mit wirklich depressiven Menschen in diesem Fall wieder Experimente gemacht, wo man sie, in diesem Fall war es keine Sauna, sondern so ein Ganzkörpergerät, das dazu führt letztlich, dass die Körperkerntemperatur hochgefahren wird.
Ja.
Sehr ähnlich wie in einer Sauna letztlich. Und man konnte damit die Depression wirklich kräftig lindern.
Wie wichtig für die psychische Stabilität ist ein guter Schlaf?
Ganz wichtig. Gerade wenn du Eltern, wenn du Vater oder Mutter bist. Ne?
Ja.
Also du weißt es in zweifacher Hinsicht. Wenn du selbst schlecht schläfst, bist ein anderer Mensch. Ne? Bist schlecht drauf. Eine schlechte Nacht und du bist ein anderer Mensch. Und natürlich, wenn der Nachwuchs eine halbe Stunde zu wenig geschlafen hat, dann verwandelt er sich ja bekanntlich auch in ein Monster.
Da kennst du dich relativ gut aus mit drei Kindern.
Ja, also dann ist der Nachmittag bei uns, wenn der nur eine Viertelstunde zu wenig geschlafen hat, mein kleinster Dreijähriger, dann ist der Nachmittag dahin. Ne?
Von den Kindern mal abgesehen, gibt es ja beim Schlafen zwei Probleme. Es gibt eine Gruppe, die sich extrem schwer tut, einzuschlafen. Andere, ich ich habe das große Privileg und das Glück, ich lege mich hin, mache die Augen zu und bin eingeschlafen. Aber es gibt offenkundig Menschen, die sich da sehr, sehr schwer tun. Das ist die eine Gruppe, und die andere Gruppe, die wachen irgendwann nachts auf, weil sie auf die Toilette müssen und können dann nicht mehr einschlafen.
Ja, das ist ein großes Problem. Ich gehöre zur ersten Gruppe, die auch Schwierigkeiten damit hat, einzuschlafen. Ne? Und was, da gibt es natürlich unheimlich viele individuelle Ursachen. Ne? Also mein erster Tipp wäre, wenn du nachhaltig darunter leidest, fast auch hier schon eine Empfehlung, einen Spezialisten aufzusuchen, weil es ja ganz individuell so sein kann, dass irgendetwas dich stresst oder auch körperlich nicht in Ordnung ist, das dazu führt, dass du nicht einschlafen kannst. Ja. Ne? Ganz generell sozusagen so, ist es oft so, dass Leute wach liegen, weil so das Gedankenkarussell dreht und dreht. Ne? Das ist ja auch verständlich ist, wenn plötzlich die ganzen Aktivitäten des Tages wegfallen, liegst du da in dieser reizarmen Umgebung und deine Fantasie kann jetzt schön aufblühen. Ja. Und dann kommen die Sorgen, ne? Die finanzielle Sorgen, gesundheitliche Sorgen.
Also das kenne ich von diesem nachts aufwachen, auf die Toilette müssen, dann ins Bett gehen und irgendwie dann nicht mehr richtig einschlafen können. Hast du da jetzt abgesehen von Schäfchen von 1 bis 1000 und zurückzählen irgendeinen Tipp?
Nein, also es gibt so, also ganz konkret ist das natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung. Es gibt so allgemeine Sachen, die du erstmal sicherstellen musst. Ich weiß gar nicht, ob das bei dir gegeben ist. Also, dass das Zimmer komplett abgedunkelt ist.
Ist so.
Dass es kühl ist zum Beispiel.
So.
Also ganz wichtig zu wissen, während der Nacht sinkt die Körpertemperatur. Und wenn es zu warm ist, kannst du nicht gut einschlafen und nicht gut durchschlafen. Das ist der Grund dafür, weshalb zum Beispiel ein warmes Bad paradoxerweise vor dem Schlaf, so eine anderthalb Stunden vor dem Schlaf, nachweisbar dazu führt, dass du besser einschläfst. Warum? Weil durch das warme Bad fließt das Blut gewissermaßen zur Haut, um deinen Körper abzukühlen über das Blut. Du fängst dann auch vermehrt an zu schwitzen. Du kühlst ab. Und das geht immer weiter, sodass du schön abkühlst für das Einschlafen. Das unterstützt den Einschlafprozess.
Okay.
Und generell, glaube ich, worauf man auch denken muss, wenn man über Schlaf nachdenkt und über Schlafstörungen, ist, dass guter Schlaf im Grunde schon am Tag anfängt. Also im Grunde schon morgens. Also ein handfester Tipp, um abends auch besser einzuschlafen, ist morgens, sobald es hell ist, rauszugehen an die frische Luft, ins Licht und erstmal Licht zu tanken, idealerweise auch sich zu bewegen, aber eine halbe Stunde oder so Licht zu tanken, was nicht nur für die Stimmung gut ist, sondern auch so eine Art von inneren Zeitgeber setzt, der dazu führt, dass du abends besser einschläfst, weil dein Körper diesen Rhythmus merkt. Jetzt ist Aufwachen, 16 Stunden später, läuft wirklich ein Timer in deinem Körper. 16 Stunden später wird Melatonin ausgeschüttet und ich gehe so langsam in den Schlafmodus über.
Dann zitierst du in deinem Buch, das ist sozusagen oder könnte die Überschrift über allem sein, ein altgriechisches Motto, das eigentlich jeder von uns beherzigen könnte. Das heißt, konzentriere dich auf das, was in deiner Macht steht.
Ja, das ist ja auch interessant, dass wir oft denken, wir im modernen Leben, wir haben mit Stress zu kämpfen und mit Unglück und mit seelischem kein Gleichgewicht und so weiter, Reizüberflutung, Facebook, Instagram und pipapo. Und es ist natürlich interessant und auch irgendwie heilsam zu sehen, dass schon die alten Stoiker zum Beispiel vor 2000 Jahren darüber nachgedacht haben, wie sie zu mehr Gelassenheit gelangen können. Und dieses, was du gerade ansprichst, dieses Motto, stammt von einem der stoischen Philosophen, Epiktet.
Ja.
Und der sagte, viele Leute, also wenn man das mal mit dem, sagen wir, vergleichen das mal mit dem Spiel, ne, wenn man das Leben oder viele Bereiche des Lebens mit dem Spiel vergleicht, dann gucken viele Leute auf das Endergebnis und wollen den Sieg, statt das Spiel so gut wie möglich zu spielen. Das ist das, was sie in der Kontrolle haben. Sie können das Spiel so gut wie möglich spielen, auf das Endergebnis haben sie keinen Einfluss. Also du solltest versuchen, sozusagen davon loszulassen. Und das geht für so viele Bereiche. Ne? Ich will eine gute Note in der Schule haben oder im Studium. Ja, das ist, liegt nicht so ganz in deiner Macht. Ne? Aber du kannst dich natürlich so gut wie möglich vorbereiten. Oder ich sorge mich um mein Image. Das sagte schon Epiktet. Dein Image oder wie Leute über dich reden und urteilen, das liegt nicht in deinen Händen. Aber du kannst anfangen, dich vernünftig, freundlich zuvorkommend zu verhalten. Ja. Ne? Und diese Perspektivwechsel, den halte ich für für heiser.
Würdest du sagen, nach dem, was du gerade erzählt hast, dass man Gelassenheit lernen kann?
Ja, wenn man sozusagen, wenn es einem gelingt, das ist natürlich auch nicht so, ich höre diese Prinzipien und ich höre Epiktet reden und sofort ticke ich so. Ja? Das ist natürlich auch etwas, was man immer wieder sozusagen im Alltag ins Bewusstsein rufen kann. Wenn man selber merkt, oh, jetzt habe ich aber das Gefühl sozusagen, ich mache mir Sorgen um das Endergebnis. Ne? Und dass man sagt, also zum Beispiel jetzt in dieser Situation, ne, mit meinem Buch, dass wie die Rezeption ist, wie Leute auf dieses Buch reagieren, das liegt nicht mehr in meiner Hand. Ich kann da alles, was ich tun kann, ist ein Buch zu schreiben, das aus meiner Sicht so gut und so verlässlich wie möglich ist und womit ich zufrieden bin, dass es stichhaltig ist. Das ist, was in meiner Macht liegt. Und dann muss man auch irgendwie so ein bisschen loslassen und wenn Leute dann so oder so darüber berichten, muss man irgendwie so ein bisschen aushalten.
Worüber schreibst du als nächstes?
Oh, das weiß ich nicht, aber es ist ein Thema, das mich so nachhaltig interessiert und was auch ein bisschen Überlappung hat mit dem Thema seelische Gesundheit. Ist so einfach das, was auf mich zukommt, jetzt so der Alterungsprozess. Ne? Wie okay. kann ich gesund altern? Ja. Was passiert da? Was kann ich tun, damit ich möglichst lange so selbstständig bleibe, nicht gebrechlich werde? Auch so chronische Altersleiden wie, was weiß ich, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Alzheimer und so weiter. Wie kann ich mein Risiko senken? Was kann ich da selber beitragen?
Spannendes Thema und ich wage mal die Prognose, dass die Nachfrage da auch relativ hoch sein wird.
Ah, noch ist nichts geschrieben. Ne?
Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für dich.
Vielen Dank, Wolfgang, und es war mir eine große Freude.
Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.